Willkommen zum vierten Teil der Einführung zu Narzissus und Echo, in dem es jetzt endlich musikalisch wird. Wie ich schon am Ende des letzten Teils bemerkt habe und man es bei einer Oper auch durchaus erwarten kann, werden viele inhaltliche Aspekte und Strukturen nicht so sehr im Text, sondern durch die Art der Vertonung vermittelt. Daher wollen wir uns in diesem Teil intensiver mit der Musik von Jay Schwartz im Allgemeinen und der musikalischen Gestaltung von Narzissus und Echo im Besonderen beschäftigen. Die Musik von Jay Schwartz wurde als physisch erlebbarer Klang beschrieben. Das trifft die Sache ganz gut, wenn man sich Klang wie ein körperliches, physisches Objekt vorstellt, das in den Raum gestellt und darin bewegt wird. Dabei handelt es sich oft um tonale Klänge, also durchaus harmonische Drei- und Vierklänge, die allerdings auf eine eher abstrakte Weise behandelt werden. Schwartz liebt es, einen Klang erst allmählich aufzubauen und ihn dann zu verschieben, besser gesagt zu verrutschen, typischerweise mittels langsamer, nahtloser Glissandi. Damit baut der Komponist groß angelegte Strukturen aus Linien und Flächen, die sich langsam als ein durchgehender Prozess entfalten. Diese Prozesse sind sehr deutlich, ja offensichtlich und leicht nachverfolgbar, werden aber paradoxerweise nicht etwa langweiliger, sondern sogar immer intensiver und spannungsreicher, je konsequenter sie durchgeführt werden. Die Abstraktion schlägt dann in Expression um, auch wenn Schwartz keinen Ausdruck im klassisch-romantischen Sinne komponiert. Er selbst sieht diese Musik wie einen Flug über unermessliche Weiten, ein Bild, das sich auch für manch andere amerikanische Musik anbietet und sicherlich mit der Erfahrung von räumlicher Größe und Weite in der amerikanischen Landschaft zu tun hat. Ein solches Konzept lässt sich natürlich mit einem großen Klangkörper besonders gut umsetzen. Deshalb hat Schwartz auch recht viel Musik für Orchester, Chor und ähnliche große Besetzungen geschrieben. Narzissus und Echo dagegen ist, wie wir wissen, eine Kammeroper mit einer ausgesprochen kleinen Besetzung. Zumeist läuft es auf einen Dialog zwischen Gesang und Bratsche hinaus, also inhaltlich gesprochen Narzissus und Echo. Die Schlagzeuger und die Orgel unterstützen meistens nur durch rhythmische Impulse oder Klangflächen. Schwartz arbeitet hier deshalb eher noch abstrakter, mit einstimmigen Linien und einfachen melodischen Floskeln. Nur an wenigen Stellen entfaltet sich eine regelrechte Melodik im klassischen Sinne. Zu den typischen langgezogenen Glissandi ist hier streng genommen nur die Bratsche fähig, die dann auch immer wieder solche Glissandi zu spielen hat. Die Stimme kann zwar glissandieren, muss aber aus atemtechnischen Gründen immer wieder unterbrechen. Im Schlagwerk sind es mit einem Bogen gestrichenes Vibraphon und ebenso gestrichene Crotales, die solche Linien andeuten, allerdings nur in überlappenden Halbtonschritten. Und etwas ganz Besonderes hat sich Schwartz für den Beginn des zweiten Aktes ausgedacht. Hier werden von 4 der 5 Beteiligten mit Wasser gefüllte Gläser gestrichen, die mikrotonal, das heißt hier im Achteltonabstand gestimmt sind. Dies übrigens allein durch die Menge an eingefülltem Wasser. Und die so ein Glissando recht gut annähern können. Das Ganze ergibt einen unglaublichen Klang, der absolut magisch wirkt. Das Glissando an sich ist ja nichts wirklich Neues. Neu ist aber, mit welcher Konsequenz Schwartz es als Strukturmittel einsetzt. Beide musikalischen Einleitungen zu den Akten bestehen im Wesentlichen aus einer abwärts gerichteten Glissando-Linie. Allein dadurch schon sind sie aufeinander bezogen. Eine Gegenbewegung dazu, sozusagen eine Spiegelung, vollzieht die Bratsche in der Mitte des zweiten Aktes. Und an mehreren Stellen erscheinen zwei einander spiegelnde Linien in Gegenbewegung. Zuerst im ersten Akt beim Zusammentreffen von Narzissus und Echo auf den Text Hic coeamus, lass uns hier zusammenkommen, wo die beiden Linien sich tatsächlich auf einen Ton treffen.
Thank you.
Später, wenn Narzissus und Echo sich wieder trennen, trennen sich auch die beiden Linien und Streben auseinander. Auch die beiden Schlussnummern der Akte basieren zum erheblichen Teil auf gegeneinander laufenden und sich kreuzenden Linien, wobei die Richtung der Linien von Gesang und Bratsche im zweiten Akt umgedreht, also gespiegelt wird, im Vergleich zum ersten Akt. Man merkt also, wie wichtig Schwartz das Motiv der Spiegelung auch in der musikalischen Struktur nimmt. Es gibt noch einige andere wiederkehrende Strukturen. Leitmotive wäre zu viel gesagt. Zum Beispiel das Echo-Motiv, das nur aus einem Halbtonschritt auf und dann wieder abwärts besteht, typischerweise glissandiert und einen klagenden Charakter hat. Es erscheint ausführlich zu Beginn der Echo-Szene, oft in Imitationen zwischen Stimme und Bratsche, wird aber auch später immer wieder aufgegriffen. Ein anderes Motiv sind die Arpeggien in der Bratsche, die erstmals zum Text »Quid me fugis«, »Warum fliehst du vor mir?« auftauchen. Und später Hauptbestandteil eines wilden Bratschensolos werden, mit dem die Wut und die Frustration Echos nach ihrer Abweisung dargestellt werden. Auch dieses Solo erscheint im zweiten Akt noch einmal, und zwar rückwärts, also wieder gespiegelt, aber mit gleichem Charakter. Inhaltlich lässt es sich nun eher auf Narzissus beziehen, dessen Liebesverlangen sich als vergeblich herausgestellt hat. In diesem Solo verwendet Schwartz auch eine harmonische Struktur, die wiederum in den beiden Schlussszenen Verwendung findet. Es handelt sich dabei um eine Folge von Dur-Akkorden in überwiegend Terzabständen, sogenannte Medianten, wobei die Grundtöne der drei Klänge insgesamt eine Zwölftonreihe bilden. Medianten kennt man aus der Spätromantik und aus der Minimal Music, vor allem von Philip Glass. Ihr ursprüngliches Überraschungsmoment, das sie in der Romantik noch hatten, verliert sich bei häufigem Gebrauch natürlich, aber ein gewisser Reiz wohnt dieser Figur immer noch inne. Vor allem ist die Verbindung mit der Reihentechnik Schönbergs durchaus originell und zeigt einmal mehr, dass Schwartz immer strukturell, nie allein von der Wirkung her denkt. Zumal Schwartz die Mediantenreihe auch hier mit chromatischen und glissandierten Linien in den Oberstimmen verbindet, die in den Akkordtönen bereits mit enthalten sind. An zwei Stellen verlässt Schwartz bewusst seine übliche Stilistik und lässt einen Moment von Tradition aufscheinen. Im ersten Akt ist es eine barocke Opernarie von Marcantonio Cesti, die Schwartz für Stimme und Bratsche transkribiert hat, dabei klanglich leicht modernisiert durch diverse Glissando- und Geräuscheffekte und im Tempo sehr verlangsamt. Der Text, den der Komponist auf Italienisch belässt, ist eine Liebeswerbung, die sehr genau an die Stelle in der Narzissus-Echo-Geschichte passt, wo die Arie eingefügt wurde. Auch die Struktur der Arie wird Schwartz besonders gefallen haben. Es handelt sich nämlich um eine Passacaglia mit einer ostinaten, also ständig wiederholten Bassfigur, in diesem Fall einem Lamento-Bass, womit man im Barock eine absteigende Linie vom Grundton zur Quinte bezeichnet. Thank you. Das Gegenstück dazu steht im zweiten Akt an der entsprechenden Stelle, wo Narzissus, nun wieder im Ovidschen Originaltext auf Latein, um sein Spiegelbild wirbt. Diese Arie hat Schwartz zwar selbst komponiert, aber dabei sehr viel mehr an Melodik und opernhaften Wendungen zugelassen als sonst. Auch verwendet er eine absteigende Linie, ähnlich dem Lamento-Bass von Testi, allerdings nicht als Bassfigur, sondern als melodisches Motiv in der Oberstimme. Was insgesamt an der Musik dieser Kammeroper frappiert, ist die paradoxe Wirkung, von der ich vorhin schon sprach. Je abstrakter und struktureller Schwartz sein Stück konstruiert und dieser Konstruktion konsequent folgt, desto stärker und eindrucksvoller ist die Wirkung dieser Musik. Sie rührt und bewegt den Hörer zutiefst, obwohl sie so tut, als ginge es ihr gar nicht darum. In Wirklichkeit weiß Jay Schwartz aber um die Macht des Klangs und benutzt sie, um uns in die seelischen Vorgänge hineinzunehmen, von denen die Geschichte von Narzissus und Echo erzählt.